Pausengespräch. 20 Minuten aus der Semperoper Dresden.
Liebes Publikum, herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Pausengespräch anlässlich der Uraufführung von Die Jüdin von Toledo, nämlich ein Pausengespräch mit dem Komponisten dieses Werks, Detlef Glanert, höchstpersönlich als Gast. Lieber Detlef, herzlich willkommen.
Dankeschön.
Du bist ja in den verschiedensten musikalischen Genres bewandert. Deine Kompositionen umfassen Konzerte für Soloinstrumente, orchestrale Werke, Vokalmusik und die Oper. Man könnte sogar sagen, vor allem die Oper, denn du gehörst mit deinen Kompositionen für das Musiktheater zu den meistgespielten lebenden Opernkomponisten in Deutschland. Was reizt dich speziell an dieser Kunstform, dass du immer wieder zu ihr zurückkehrst?
Oper war das erste einschlagende Erlebnis in meinem Leben. Ich glaube, ich war 6 Jahre alt oder 7, als ich die erste Oper gesehen habe. Und mich hat dann daran gereizt, dass es eine zusammengesetzte Kunstform ist. Musik trifft auf Gesang, trifft auf Bild, trifft auf Tanz oder was auch immer. Und Oper ist ja etwas Erfundenes. Und die Leute damals in Florenz, diese Adligen, haben geglaubt, dass diese Zusammensetzung der verschiedenen Künste einen Mehrwert schafft. Und daran glaube ich auch. Und das ist etwas ganz Ungeheuerliches, dass man verschiedene Künste untereinander verbindet und dann glaubt, dass eine Art Surplus-Kunst daraus kommt. Und das ist etwas sehr Fragiles und sehr Gefährliches. Und die Oper ist ja auch von Anfang an totgesagt worden, seit 400 Jahren. Und ich fühle mich pudelwohl in diesem Genre und liebe es sehr und finde es, dass es eine der schönsten Erfindungen ist, die die Menschheit gemacht hat.
Deine Opern basieren ja auf den verschiedensten literarischen Grundlagen. Es gibt die Tagebücher von Nijinsky. Es gibt dann die Komödie, Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung von Grabbe, den Roman Solaris von Stanislaw Lem, eine Erzählung, nämlich Der Spiegel des großen Kaisers von Arnold Zweig, sogar ein Fragment, nämlich Ozeane von Parzival von Theodor Fontane. Wenn du dich für einen neuen Stoff entscheidest, den du vertonen möchtest, liest du dann diese Texte und hast plötzlich das Gefühl, das möchte ich komponieren?
Ja, genau so ist das. Ich lese sehr viel und manchmal packt mich ein Text sehr und er fasst mich an. Und ich entdecke auch in sehr alten Texten etwas, was heute für uns wichtig ist, für unser Leben. Etwas, was paradigmatisch auf uns abzielt. Und ich denke, dass jede gute Oper das tut, sei es nun Figaros Hochzeit oder Tristan und Isolde. Aber es geht immer uns heute an. Und die Texte aus der Vergangenheit haben einen entscheidenden Vorteil. Sie sind eben so prototypisch in ihrer Handlung und ihren Personen, dass sie sozusagen verzeichnet sind bis zur Kenntlichkeit. Wir erkennen uns selber wieder in vergangenen Geschehnissen. Verdi war da zum Beispiel ein ganz großer Künstler, der aktuelle politische Situationen mit Geschichten aus dem Mittelalter oder anderen wirklich nacherzählt hat. Und das mache ich auch. Ich suche mir Texte, oder sagen wir lieber, die Texte suchen mich, um etwas Bestimmtes, was uns heute alle bewegt, auszudrücken.
Du hast ja für die Semperoper gemeinsam mit Hans-Ulrich Treichel, der das Libretto geschrieben hat, Die Jüdin von Toledo gewählt, das ein Drama ist von Franz Grillparzer aus dem 19. Jahrhundert. Du hast ja gerade schon gesagt, es sind immer Stoffe und Themen, die uns heute etwas angehen. Was ist das in der Jüdin von Toledo, wo du sagst, das packt uns und geht uns heute noch an?
Was mich bei Grillparzer sofort fasziniert hat, war, wie das politische Leben in ein privates Schicksal vernichtend eingreift. Und das ist eine Sache, die man heute überall beobachten kann. Dass man im Grunde aufgrund eines Machtinteresses tatsächlich dieses Machtinteresse so in den Vordergrund steht, dass man bereit ist, über Leichen zu gehen und sei es auch die eigene Liebe. Und das fand ich so stark und so aktuell, dass man auch den Antisemitismus sozusagen funktionalisiert. Für diese Dinge, dass man den Populismus funktionalisiert für die eigenen politischen Ziele, das finde ich so großartig und zukunftsweisend von Grillparzer, dass das sofort ein möglicher Stoff war und den haben wir uns erwählt.
Das ist nicht die erste Zusammenarbeit mit Hans-Ulrich Treichel. Du hast schon Erfahrung mit ihm als Librettisten, vor allem jetzt zuletzt in der vorherigen Oper, nämlich Ozeane, die an der Deutschen Oper Berlin ihre Uraufführung feierte. Und man darf wirklich sagen, feierte. Es war ein riesiger Erfolg beim Publikum, genauso wie bei der Presse gleichermaßen. Und nun also die Jüdin von Toledo. Gibt es eine bestimmte Arbeitsweise, die du gemeinsam mit Hans Ulrich Treichel habt, die euch verbindet und wie ihr euch so einem Stoff nähert, bis es dann schließlich eine fertige Oper wird?
Ja, ich kann noch anfügen, wir haben noch 2006 Caligula zusammen gemacht, frei nach Camus. Und mit Hans-Ulrich Treichel gibt es etwas ganz Besonderes, was die Zusammenarbeit sehr erleichtert. Er unterwirft sich einem Produkt, nämlich der fertigen Oper, das es noch gar nicht gibt. Es gibt nur Ahnungen und Diskussionen, wohin das gehen soll. Und unsere Arbeitsweise besteht vor allen Dingen darin, dass wir uns sehr, sehr oft treffen im Vorfeld und ein sehr ausführliches Szenario anfertigen. Das ist noch nicht das Libretto, aber wir haben zum Beispiel am Szenario für die Jüdin von Toledo 2,5 Jahre gearbeitet. Um Hebungen und Senkungen, um die Personage zu diskutieren, um bestimmte Spannungsbögen aufzubauen, Momente zu kreieren oder zu verwerfen, Personen auch zu verwerfen. Das haben wir durchaus gemacht. Und das ist die entscheidende Arbeit. Und Hans-Ulrich Streichel sagt selbst, dass er dem Komponisten oder dem Operen Produkt dienen möchte. Und das ist einfach ganz toll. Und er ist ein Meister der Sprache. Er hat eine ganz genaue Motivik. Alle vorkommenden Utensilien spielen eine gewisse psychologische Rolle. Es sind auch sehr wenige, nicht? Das ist genau wie bei Brecht, der lila Mond oder der grüne Mond und so, was immer so ein Werk durchzieht. Und diese Knappheit und Genauigkeit bei einer ungeheuer kräftigen und auch poetischen Sprache, das schätze ich außerordentlich.
Du sprachst gerade schon von bestimmten Bildern oder Elementen, die eine gesamte Oper durchziehen. Das ist natürlich auch immer eine große Frage bei einer Komposition. Was durchzieht sie? Gerade im Paris beispielsweise des 19. Jahrhunderts in der Grand Opera galt es ja als wichtig, dass jede Oper einen ganz spezifischen Klang besitzt, der den Ort und die Zeit der Handlung darstellt. Das nannte man dann die Couleur locale. Verdi ist ja auch so berühmt dafür, dass er wahnsinnig beeindruckt gewesen ist von dieser Idee und das für sein Schaffen übernommen hat. Er nannte das dann die Tinta Musicale. Ist das eine Idee zu komponieren, die dich interessiert?
Im übertragenen Sinne ja, aber man darf das nicht gleichsetzen. Denn damals war das historische Interesse natürlich wahnsinnig groß und aufgrund der knappen Quellenlage gab es da auch Missverständnisse und solche Dinge. Aber es ist richtig, jeder Komponist muss für jeden Ort, den er zu schildern versucht, oder jede psychologische Situation eine Grundfarbe erfinden. Und das war in diesem Fall etwas, was kaum bekannt ist, nämlich das Toledo der Reconquista 1195. Und ich musste mir diese Stadt mit ihren Klängen ausdenken. Und dazu gehört natürlich auch ein Klang für die arabische Bevölkerung. Das wird personifiziert in dem Instrument Ud, eine arabische Kurzhalslaute. Es gibt einen Grundglockenklang, der für die Christen steht. Und es gibt bestimmte Intervallwendungen, die für die beiden jüdischen Mädchen stehen. So gibt es tatsächlich eine Grundcouleur und die ist zum Beispiel grundlegend anders als die von der Ozeane, wo das Meer eine ständige Rolle spielt, immer in Bewegung und so. Dieses hier hat etwas sehr Archaisches, Dunkles, auch Steinernes manchmal.
Die Kunstform Oper besitzt ja eine wirklich recht beachtliche Geschichte. Es ist eine Kunstform, wie du vorhin schon gesagt hast, die seit Beginn ihrer Entstehung eigentlich totgesagt worden ist und Wunder über Wunder trotzdem bis heute überlebt hat. Seit Ende des 16. bzw. Anfang des 17. Jahrhunderts hält sie sich hartnäckig auf den Bühnen, hat sich aber natürlich im Laufe der Zeit immer wieder gewandelt. Es gibt die unterschiedlichsten Verständnisse davon, was Oper sein soll, was Oper sein kann. Gibt es denn eigentlich eine Epoche in der Operngeschichte, in der du dich besonders wohl oder zu Hause fühlst oder einen bestimmten Komponisten, mit dem du eine sehr große Verbindung spürst?
Das kann man nicht so sagen. Das ändert sich bei mir auch alle paar Jahre. Natürlich ist das, was das psychologisierende Element angeht, für mich ganz wichtig gewesen. Also zum Beispiel die sehr formale Oper, sagen wir, des frühen 19. Jahrhunderts, ist mir nicht so nah wie zum Beispiel die Opern von Richard Strauss oder auch die ganz großen Erfindungen des 20. Jahrhunderts auf der Bühne. Das Faszinierende ist ja, dass jede Generation die Oper irgendwie weiterdenkt und weiterentwickelt. Und die Todsagung dieses Genres ist fast schon ein Ritterschlag. Denn je töter es gesagt wird, desto lebendiger scheint es zu sein. Und ich habe so viel Kolleginnen und Kollegen, die tatsächlich Opern schreiben wollen. Und immer ist noch der Drang dahin, weil diese Grundidee, das Bild zu verbinden, nicht im filmischen Mitteln, sondern mit realen Leuten, nicht mit lebenden Menschen oder mit noch mit Sprache und noch anderen Elementen, dieses ist immer vorhanden. Und dieser Wunsch ist in seiner Utopie so faszinierend, dass er, denke ich, noch 400 Jahre anhalten wird.
Wenn du mir da noch eine Zwischenfrage erlaubst, das ist natürlich auch für dich und genauso für die Ausführenden eine besondere Situation, da du natürlich auch Sängerinnen und Sänger als Komponist live erlebst, die deine Partien singen, beziehungsweise natürlich auch Sängerinnen und Sänger die Möglichkeit haben, direkt im Austausch mit dir als Komponist zu stehen zu ihren Rollen. Inwieweit weißt du denn schon im Voraus, wenn du eine Oper schreibst, für wen du das komponierst, beziehungsweise konzentrierst du dich, wenn du eine Besetzung weißt, auf in der Komposition anders, auf Melodieführungen, auf Tonhöhen, als wenn du quasi für dich schreibst, ohne eine konkrete Sängerin oder einen konkreten Sänger?
Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal kennt man die Sänger noch nicht, wenn man anfängt zu komponieren. Man kennt das Haus, man kennt das Umfeld ungefähr. In einigen seltenen Fällen kennt man die Sänger vorher und da kann man natürlich rein technisch deren ganz große Forcen unterstützen und natürlich auch zum Blühen bringen. Das ist mir im Leben aber seltsamerweise nicht oft passiert. Man muss eben bedenken, dass so ein Opernauftrag viele, viele Jahre vor einer Uraufführung rausgegeben wird. In unserem Fall waren es, glaube ich, 5 Jahre oder sowas oder 6. Und es kann auch sein, dass Sänger ihre Stimme verlieren oder aussteigen oder nicht mehr singen wollen oder vielleicht, dass ein neuer Intendant oder eine neue Intendantin ein neues Team engagiert. Das ist alles möglich. Aber sobald man sie kennt, kann man dann natürlich bestimmte Dinge anpassen. Das habe ich gemacht. Ich habe zum Beispiel mit der Hilfe von Heidi Stober bestimmte Partien hochgelegt, weil ihre Glanzlage da oben sitzt. Oder auch Tanja Ariane Baumgartner bevorzugt die obere Version. Ich habe ihre Rolle der Königin Eleonore in 2 Möglichkeiten angelegt, als tiefe Mezzo oder als Altpartie. Sie bevorzugt die obere Version. Und das sind große praktische Dinge, die mir riesen Spaß machen. Es gibt dann auch immer wieder die Frage, ob die Regie mit den Umbauzeiten klarkommt und solche Sachen. Und das ist mir oft passiert, dass man rasch doch mal während der Proben noch ein paar Takte dazu schreiben muss, weil dieses und jenes nicht geht. Aber das haben alle großen Opernkomponisten gemacht und sich nicht gescheut. Und warum sollte ich das dann tun?
Und das ist ein wunderbares Zeichen dafür, dass die Oper bis heute lebendig geblieben ist.
Die Oper ist ein Teamprodukt im allerhöchsten Sinne und wird es auch immer bleiben. Und das finde ich so faszinierend daran, dieses Miteinander, nicht nur im Ideellen, dass man die Künste kombiniert, sondern auch, dass jeder, der daran beteiligt ist, mitarbeiten muss in seiner kreativen Zone. Und das ist wunderschön und bleibt für mich immer noch ein erstrebenswertes Ideal.
Eine Abschlussfrage sei mir noch gestattet. Um 1600 hat sich in Italien ja eine Gruppe von Adligen zusammengefunden, die sogenannte Camerata Fiorentina. Die hatten ein Ziel, nämlich die griechische Tragödie wiederzubeleben und schufen dabei die Oper. Wir haben das vorhin schon gestreift. Das war also ihr Idealform der Oper, die griechische Tragödie. Was ist denn die Oper ganz allgemein als Kunstform in unserem 21. Jahrhundert für dich?
Diese Florentiner Adligen sind ja einem Irrtum aufgesessen. Sie haben gedacht, sie renovieren das griechische Theater und haben aus Versehen etwas vollkommen Neues erfunden. Und sie waren sich vermutlich nicht klar über den utopischen Charakter dessen, was sie da erfunden haben. Aber was rausgekommen ist, ist etwas, das sicher mein Ideal heute ist und vielleicht auch noch bleiben wird. Es ist tatsächlich der intellektuelle, auf höchstem Niveau intellektuelle, aber auch spielerische Umgang mit unserem Hier und Jetzt. Und zwar in Form der Kunst, in Form der Musik, des Gesangs, des Bilds, des Tanzes vielleicht. Und diese Vermischung aus dem schillerschen spielenden Kind mit dem großen intellektuellen Filter der hinter uns liegenden Tradition und vielleicht auch mit der Klugheit des Publikums, das ist für mich ein Ideal und das finde ich faszinierend.
Was für ein wunderbarer Schlusssatz. Lieber Detlef, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für ein paar Fragen und Einblicke. Und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und bis ganz bald.
Danke.